SWR Aktuell Wirtschaft mit Michael Wegmer.
Die Entscheidung ist nicht ganz überraschend. Der laufende Streik der Gewerkschaft GDL bei der Deutschen Bahn ist rechtmäßig. Am Nachmittag hat das Hessische Landesarbeitsgericht den Eilantrag der Bahn auch in zweiter Instanz abgewiesen. Zuvor hatte das Arbeitsgericht in Frankfurt schon so entschieden. So wie viele Arbeitsgerichte auch schon bei vielen vorherigen Versuchen von Arbeitgebern, Warnstreiks gerichtlich zu stoppen. Die Fakten von meiner Kollegin Ursula Mayer.
Als Begründung sagte der Richter, er halte den Streik für verhältnismäßig. Er sei 22 Stunden vorher angekündigt worden, das sei ausreichend. Das sei eine Art Nadelstichtaktik, die erlaubt sei, selbst wenn dadurch Dritte in Mitleidenschaft gezogen würden. Das Urteil ist rechtskräftig. In einer ersten Reaktion zeigte sich der Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbandes der Mobilitäts- und Verkehrsdienstleister W. enttäuscht. Die Bahn brauche zum Planen einen Vorlauf von mindestens 96 Stunden. Nun hofft die Bahn, wie auch vom Gericht empfohlen, auf ein Schlichtungsverfahren. Die Gewerkschaft GDL begrüßte den erneuten Erfolg auch vor dem Landesarbeitsgericht. Den Vorschlag der Schlichtung werde man intern diskutieren. Ob es weitere Streiks geben wird, ließ man offen. Bereits im Januar hatte die Bahn in dem Tarifkonflikt versucht, einen Streik juristisch zu stoppen. Damals war der Konzern ebenfalls gescheitert. Ursula Mayer, Frankfurt am Main.
Somit dauert der laufende Warnstreik im Personenverkehr noch planmäßig bis morgen früh um 2 Uhr. Bundesverkehrsminister Wissing hat die Gewerkschaft GDL heute erneut zu Verhandlungen aufgefordert. Und am Donnerstag streikt dann die Luftsicherheit an 5 deutschen Flughäfen. Das hat die Gewerkschaft Verdi am Nachmittag mitgeteilt. Davon betroffen sind die Airports Berlin, Hamburg, Köln, Stuttgart und Karlsruhe, Baden-Baden. Sie werden Gig-Worker genannt oder auch Click-Worker, weil sie ihre Jobs mit einem Klick bekommen per App oder auf einer Internetseite. Uber-Fahrer gehören zum Beispiel dazu oder auch die klassischen Fahrradkuriere, die für Essenslieferdienste unterwegs sind. Weil es von ihnen immer mehr gibt in Europa, weil sie für die Wirtschaft immer größere Bedeutung haben, haben die EU-Sozialminister Verbesserungen für die Gig-Worker beschlossen. Die sogenannte Plattformarbeit wird reformiert, denn zum Beispiel der soziale Schutz für solche Arbeitsverhältnisse ist oft gering. Was sich ändern soll, erklärt unser Brüssel-Korrespondent Arne Meyer-Feist.
Man sieht sie in fast allen europäischen Städten. Sie gehören zum Straßenbild, sie sind immer unterwegs. Gigworking, für viele erstmal die große Freiheit.
Nur, dass da nicht einer steht mit einer Stoppuhr, sondern jetzt ist der Algorithmus der Boss.
So sieht es DGB-Chefin Jasmin Fahimi. Österreichs Sozialminister Johannes Rauch warnte in Brüssel, am Ende blieben dabei zu viele auf der Strecke.
Jene Menschen, die bei Wind und Wetter für ganz wenig Geld zum Beispiel Essen ausfahren oder Uber-Taxis fahren.
Laut internationaler Arbeitsorganisation sind in diesem Bereich heute 5-mal mehr Menschen beschäftigt als noch vor 10 Jahren, rund 28 Millionen in Europa. Sie bieten Dienstleistungen an, die über standortbasierte Apps für Essenslieferungen oder Taxidienste oder über webbasierte Plattformen, zum Beispiel für Übersetzer oder Grafikdesigner, organisiert werden. Spanien hatte schon damit angefangen, die Beschäftigten hier als Arbeitnehmer einzustufen und nicht als Selbstständige mit Krankengeld und Urlaubsanspruch.
Insisto, nos jugamos el futuro de Europa.
Die soziale Zukunft Europas stehe auf dem Spiel, warnte Spaniens Sozialministerin Yolanda Díaz-Pérez in Brüssel mit Blick auf die EU-Reformskeptiker, vor allem in Deutschland und Frankreich. Spanien verweist auf die Lage etwa in Madrid. Wer hier für mehrere Plattformen unterwegs sei, komme auf 1.100 bis 1.300 Euro im Monat, aber nicht bei einem 8-Stunden-Tag. Viele würden das gerne machen wegen der Boni und anderer Anreize, aber im Laufe der Zeit würde der Lohn sinken. Dann setze die Frustration ein. Bald soll es klare Kriterien geben für den Beschäftigungsstatus, kündigte Österreichs Sozialminister Johannes Rauch an.
Was auch verbessert wird, ist die Transparenz bei den Algorithmen, wie diese Personen auch bewertet und eingesetzt werden.
Bedeutet, Zusteller zum Beispiel sollen durch die Algorithmen nicht mehr abgestraft werden können, wenn sie das Tempo nicht mehr halten. Noch Mitte Februar war die Reform im EU-Rat durchgefallen. Nun der Erfolg im zweiten Anlauf.
Naja, es ist halt das Wesen auch der Europäischen Union, dass dann oft Einigungen in allerletzter Sekunde zustande kommen. Ja, manchmal würde man sich wünschen, es ginge schneller.
Die belgische Ratspräsidentschaft hatte Estland auf die Ja-Seite gezogen und damit die Entscheidung herbeigeführt. Andreas Meyer-Feist, Brüssel.
Porsche-Chef Oliver Blume spürt Rückenwind für die kommenden Jahre. Allerdings steht der Stuttgarter Autobauer erst einmal vor einem schwächeren Geschäftsjahr. 2024 wird die Rendite geringer ausfallen als im Vorjahr. Das erklärte Porsche heute bei der Veröffentlichung seiner aktuellen Geschäftszahlen.
Porsche steht in diesem Jahr vor dem größten Modellwechsel seiner Geschichte. Gleich 4 Fahrzeuge bekannter Baureihen werden neu aufgelegt und in den Markt gebracht. Zum Beispiel der Nachfolger des kleinen Geländewagens Macan. Der Anlauf der neuen Modelle wird einiges kosten und die Rendite von Porsche 2024 nach unten drücken. Dazu kommen die sich verschlechternden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Dennoch sieht sich der Autobauer für die nächsten Jahre gut aufgestellt. Gerade der jetzt anstehende umfangreiche Modellwechsel gebe Rückenwind. Porsche-Chef Oliver Blume sagte, wir liegen auf dem Kurs, unser Unternehmen langfristig in Richtung 20% Rendite zu führen. Immerhin hat Porsche für den neuen vollelektrischen Macan, dessen Produktion erst im zweiten Halbjahr anläuft, nach wenigen Wochen schon über 10.000 Vorbestellungen erhalten. Im vergangenen Jahr hat Porsche seine Ziele bei Umsatz und Gewinn erreicht. So stieg beispielsweise der operative Gewinn um rund 8% auf über 7 Milliarden Euro. Die Dividende für die Aktionäre soll sich auf 2,31 Euro mehr als verdoppeln. Christoph Geismayer, SWR Wirtschaftsredaktion.
Es passiert nicht allzu oft, dass ein Unternehmen von der Börse geht und ein paar Jahre später wieder zurückkommt. 2013 ist die Parfümeriekette Douglas durch einen Finanzinvestor von der Börse genommen worden, hat seitdem eine ziemlich bewegte Geschichte hinter sich. Randgeschäfte sind abgestoßen worden, das Unternehmen ist an einen anderen Investor verkauft worden. Und jetzt folgt die Rückkehr an die deutsche Börse, und zwar ziemlich schnell, noch vor Ostern. Heute hat die Zeichnungsfrist begonnen, also die Möglichkeit, Aktien sozusagen vorzubestellen, und die Nachfrage sei größer als das Angebot, teilten die Banken mit, die den neuen Börsengang begleiten. Warum dieser Schritt in schwierigen Zeiten für den Einzelhandel? Erklärungen aus unserem Börsenstudio.
Es ist die Hoffnung von Douglas und der Branche, dass sich die Menschen wieder mehr gönnen, trotz oder wegen der Krisen, wenn die Inflation zurückgeht, die Kaufkraft zunimmt. Umso wichtiger ist deswegen die Strategie im Einzelhandel in Zeiten, in denen gerade erst der Kosmetikhändler Body Shop mit seiner Insolvenz für Aufsehen gesorgt hat. Dabei wurde Douglas allerdings in den vergangenen Jahren umgebaut und steht jetzt aus Expertensicht besser da, als Douglas 2013 von der Börse genommen wurde. Damals gehörten unter anderem noch die Süßwarenkette Hussel und der Schmuckhändler Chris dazu. So wie nun eine sogenannte Multi-Channel-Strategie verfolgt wird, Douglas verkauft seine Produkte online über das Internet und vor Ort im Geschäft. Douglas ist in Europa in 22 Ländern aktiv und beschäftigt rund 18.000 Menschen. In Deutschland betreibt die Parfümeriekette 330 Filialen. Doch beim Börsengang von Douglas geht es nicht nur um die Hoffnung, dass sich die Wirtschaft erholt, dass die Inflation zurückgeht, die Kaufkraft steigt, sich die Menschen was Gutes gönnen und shoppen. Es geht erstmal hauptsächlich um den Schuldenabbau. Der Erlös aus dem Börsengang von bis zu rund 900 Millionen Euro geht größtenteils an den Konzern selbst, der mit dem Geld seine mehr als 3 Milliarden Euro schwere Schuldenlast reduzieren will. Dieses Geld sowie weitere knapp 300 Millionen Euro aus einer Finanzspritze der Alteigentümer der Familie Kreke gehen an Banken. Das soll dann die finanzielle Flexibilität erhöhen und die künftige Entwicklung unterstützen. Jan Plate, ARD-Finanzredaktion, Frankfurt.
Eigentlich ist das ja eine schlechte Nachricht für die Börsen. Die Inflation in den USA ist im Februar überraschend wieder gestiegen, aber offenbar egal.
Manch einer reibt sich verwundert die Augen. Der DAX steigt und steigt, klettert am Nachmittag weit über 17.900 Punkte auf ein neues Rekordhoch. Und das, obwohl in den USA die Inflation im Februar weiter gestiegen ist. Im Vergleich zum Vorjahresmonat um 3,2%. Analysten hatten im Schnitt eine unveränderte Rate von 3,1% erwartet. Das Wohnen ist in den USA teurer geworden. Auch fürs Tanken mussten Verbraucher mehr Geld ausgeben. Die Inflation scheint also hartnäckiger zu sein, als noch vor ein paar Monaten gedacht. Damit dürfte eine Senkung der US-Leitzinsen vor dem Juni vom Tisch sein. Und dennoch, viele Investoren diesseits und jenseits des Atlantiks sind der festen Überzeugung, dass die US-Notenbank in diesem Jahr die Zinsen tatsächlich senken wird, was das Investieren und das Krediteaufnehmen wieder billiger machen würde. Unternehmen käme das zugute. Claudia Werle, ARD-Finanzredaktion, Frankfurt.
Und der DAX ist dann im Laufe des Nachmittags noch weiter geklettert, deutlich über das neue Rekordhoch hinaus und geht mit einem starken Plus aus dem Handel, 1,2%. Das sind 17.970 Punkte.